SWR Kultur. Gespräch.
Heute mit Doris Maul am Mikrofon. Und zu Gast ist der Soziologe Andreas Reckwitz, Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität Berlin, Leibniz-Preisträger und Autor diverser Bücher über den Zustand moderner und spätmoderner Gesellschaften. Die Jury des Leibniz-Preises 2019 hat Andreas Reckwitz einen der führenden und originellsten Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart genannt. Herr Reckwitz, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, guten Tag, Frau Maul.
Herr Reckwitz, wir werden natürlich im Laufe dieser Sendung über Ihre Bücher und Ihre Analysen sprechen, zurzeit ganz hoch im Kurs und viel diskutiert. Ihr jüngstes Werk Verlust, ein Grundproblem der Moderne, ein Buch, in dem Sie sich mit dem Phänomen beschäftigen, dass Verlusterfahrungen und Verlustängste in der Gegenwartsgesellschaft an Bedeutung gewinnen und gleichzeitig der Fortschrittsglaube immer mehr schwindet. Also wenn wir jetzt mal eben darauf schauen, auf das, worum es in diesem Buch geht, nämlich Verluste. Verlust ist ja gar kein präziser wissenschaftlicher Begriff, weil jeder etwas anderes darunter versteht, weil für jeden Verlust etwas anderes bedeutet, je nachdem, wie er oder sie die Bedeutung einer Sache, eines Gegenstands, eines Menschen oder wie auch immer formuliert. Was verstehen Sie darunter?
Zunächst mal, da haben Sie natürlich völlig recht. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Also Verlust ist zunächst einmal kaum ein wissenschaftlich eingeführter Begriff. Ein bisschen ist das in der Psychologie der Fall. Da gibt es durchaus auch eigentlich Literatur, Trauer und Verlust. Das ist ja auch ein großes Thema der Psychologen, Psychologinnen. Aber es ist eigentlich so als theoretischer Begriff bisher wenig verwendet. Es ist ein Alltagsbegriff. Wir verlieren etwas, wir erleiden einen Verlust, etwas geht verloren. Umso herausfordernder, das jetzt aber, fand ich, theoretisch und soziologisch und wissenschaftlich auch handhabbar zu machen. Denn das war ja eigentlich meine Grundidee, dass eben Verluste nicht nur ein psychologisches, also ein individuelles Problem sind, sondern auch ein gesellschaftliches. Und was ist jetzt ein Verlust? Also erstmal, es gibt ja verschiedene Typen des Verlusts. Also zum Beispiel, dass jemand stirbt. Das ist natürlich ein ganz existenzieller Verlust oder eben auch schwere Krankheiten. Aber sicherlich auch so etwas wie Statusverlust, ne? Dass Personen einen sozialen Status etwa durch Arbeitslosigkeit verlieren oder auch Machtverluste, ne? Also eine bestimmte Machtposition kann man verlieren. Auch die Frage nach Ordnungsverlust spielt eine Rolle oder Heimatverlust, vertrieben werden oder über den Klimawandel bestimmte Gegenden gar nicht mehr bewohnbar sind. Also wir haben ja gerade die Brände in Los Angeles, Pacific Palisades erlebt, da haben wir natürlich auch Heimatverluste. Die Frage ist aber, was haben die eigentlich alle gemeinsam? Und also ich denke, zunächst mal könnte sagen, beim Verlust geht es ja immer um ein bestimmtes Verhältnis zur Zeitlichkeit. Also es war etwas bisher da, was jetzt aber nicht mehr vorhanden ist. Und dieses Nicht-Vorhandensein wird in irgendeiner Weise betrauert, könnte man sagen. Das ist also mit einer negativen Bewertung verbunden. Man hätte es gerne behalten. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Es gibt ja viele Dinge, die verschwinden und man registriert es gar nicht. Oder aber man ist sogar froh darüber, dass sie weg sind. Das ist ja auch das moderne Fortschrittsnarrativ. Das Ganze ist überholt und man hat es jetzt abgelöst durch das Bessere. Bei den Verlusten ist das aber anders. Also man könnte das so zusammenfassen, nur was man geliebt hat, kann man auch verlieren. Also das heißt, diese Verluste sind eigentlich eine recht komplexe Angelegenheit, wenn man sich das näher anschaut. Es muss nämlich irgendwie eine emotionale Bindung an das existiert haben. Ohne diese emotionale Bindung würde man auch gar keinen Verlust erfahren. Also insofern geht es da natürlich ganz stark wiederum um Emotionen bei den Verlusten. Es geht um negative Emotionen, die einsetzen im Falle des Verlusts, also Trauer zum Beispiel, aber auch Angst oder auch Wut oder Scham, also eine ganze Bandbreite negativer Emotionen, die im Zusammenhang mit Verlusten auftreten und die dann natürlich sowohl individuell als auch gesellschaftlich teilweise recht explosiv wirken können.
Tatsache ist ja, dass Sie in Ihrem Buch in der Spätmoderne eine Verlusteskalation diagnostizieren. Wie das? Also wie funktioniert das? Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Also ich muss zunächst sagen, dass ich hier in vieler Hinsicht nochmal einen Schritt zurückgetreten bin und es geht zwar dann nachher auch um die Spätmoderne, aber es geht ja auch erstmal um die Moderne insgesamt. Das war mir auch wichtig. Also die Moderne ist ja soziologisch eigentlich die Gesellschaft, in der wir schon seit dem 18., 19. Jahrhundert leben, seit der Industrialisierung, seit der Demokratisierung, seit der Aufklärungsphilosophie. Also die Moderne hat selber schon ihre Geschichte seit 250 Jahren. Und da ist zunächst mal meine Grundannahme, dass die moderne Gesellschaft ein grundsätzliches Problem mit Verlusten hat, weil die moderne Gesellschaft so massiv fortschrittsorientiert ist. Das macht eigentlich die Moderne aus. Seit der Geschichtsphilosophie Hegels, wenn man so will, man glaubt an den Fortschritt. Aber wenn man eben davon ausgeht, Geschichte ist letztlich eine Fortschrittssequenz, passen im Grunde Verluste nicht hinein. Also Verlust im Sinne von, dass etwas Wertvolles verschwindet, das kann es eigentlich in der Moderne gar nicht geben. Trotzdem hat es natürlich immer Verluste gegeben. Die moderne Gesellschaft hat ja teilweise sogar Verluste hinzugefügt. Denken wir an die Gewalterfahrung auch der totalitären Systeme, die ja auch radikal modern waren. Also insofern haben wir da immer so eine Art, sozusagen auch ein schwieriges Verhältnis der modernen Gesellschaft zu den Verlusten. Also einerseits dürfte es sie gar nicht geben. Im Namen des Fortschritts versucht man auch Verluste teilweise zu verdrängen oder auch unsichtbar zu machen oder auch erfolgreich zu relativieren. Im Sinne, dass man sagt, gut, Verluste gibt es vorübergehend. Das muss man auch mit leben, zum Beispiel durch die Industrialisierung. Aber die werden dann irgendwann überwunden sein und dann wird es wieder allen besser gehen, ne? Und so. Aber dann in der Spätmoderne, was ändert sich dort? Und da haben Sie ja gerade das Stichwort schon gebraucht, Verlusteskalation. Also in unserer Gegenwart ändert sich etwas, zum Beispiel mit dem Klimawandel, ne? Dass da also bestimmte Regionen, die Bewohnbarkeit eingeschränkt wird. Wir hatten ja gerade das Beispiel der Waldbrände genannt und das nimmt ja offenbar zu. Oder wir haben andere Bereiche, also wenn wir jetzt an Populismus denken, dass da ja auch Verluste zum Thema werden, also Make America Great Again. Mich interessiert natürlich nochmal grundsätzlicher, was verändert sich da? Also ich denke, eines, was wirklich neu ist, ist das, was ich ja auch in dem Buch Erschöpfungsverluste nenne. Also es gibt nicht nur hier und dort bestimmte Verlusterfahrungen von sozialen Gruppen, sondern wir erleben schon auch so etwas wie einen Prozess, in dem die westliche Moderne im Grunde an ihre Grenzen stößt, also sich erschöpft. Und da ist, denke ich, der Klimawandel sicherlich zunächst mal das beste Beispiel, dass also auch diese Expansion in die Natur, die also immer mehr ausgebeutet wird, die als Ressource genutzt wird, dass die nun offenbar an eine Grenze stößt, die Natur schlägt zurück. In einer Weise, die jetzt also für den Menschen nicht unbedingt günstig ist, sondern Verluste zufügt. Und das scheint jetzt nicht unbedingt reversibel zu sein. Und das ist, würde ich schon sagen, so ein Punkt, wo wir jetzt eine Grenze erreicht haben. Oder auch, wie es um die Expansion der westlichen Moderne über den Globus angeht. Wir hatten ja noch in den 90er Jahren an Globalisierung geglaubt. Und Globalisierung im Sinne von Verwestlichung. Das ist aber ganz offensichtlich auch eine Illusion gewesen. Stattdessen erleben wir jetzt im Grunde eine geopolitische Aufteilung der Erde, wo es verschiedene Formen auch von Moderne gibt, in China beispielsweise, die nun miteinander auch teilweise in Konflikt stehen. Ja, also insofern auch diese Expansionstendenz des Westens stößt auch an Grenzen. Und das hat auch, denke ich, ganz grundsätzliche Verlusterfahrungen zur Folge, wie wir das ja jetzt auch mit den Sicherheitsverlusten in Europa wahrnehmen. Also diese Vorstellung einer sicheren Spätmoderne ist eigentlich eine Illusion. Insofern, da haben wir verschiedene Erschöpfungsverluste, aber wir haben natürlich auch noch andere Phänomene, nämlich einmal auch, dass Verluste schlichtweg heute sichtbarer werden. Also auch Verluste, die es im Grunde in der Vergangenheit schon gegeben hat, die früher aber eher unsichtbar gemacht wurden.
Wodurch?
Naja, also zum Beispiel, wenn wir an die Figur des Opfers denken. Ja? Also ich meine, es hat ja im 20. Jahrhundert sehr viele Opfer auch durch staatliche Gewalt gegeben, also etwa durch die Kriege. Aber die Opfer waren im Grunde dazu verdammt, unsichtbar zu bleiben. Das Opfer, das war eher ein Status, der mit Scham verbunden war. Also wenn man der Gewalt zum Opfer fiel, als ob man quasi selbst schuld gewesen sei, dass man irgendwie einen Makel hat, den man jetzt nicht in die Öffentlichkeit bringt. Und insofern würde man sagen, Opfer werden durch solche Mechanismen der Beschämung unsichtbar gemacht. Die haben etwas sehr viel verloren, auch existenziell, aber das darf eigentlich nicht thematisiert werden. Und das hat sich natürlich seit den 70er, 80er Jahren massiv verändert, dass eben auch Opfergruppen, zum Beispiel auch Opfer der Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts, Stasi-Opfer, Opfer des Franco-Regimes in Spanien, Opfer des Kolonialismus, Stichwort Beutekunst, dass sie also stärker in die Öffentlichkeit drängen und eben auch Restitution einfordern. Insofern, das scheint mir auch ein wichtiger Punkt zu sein, es ist gar nicht unbedingt so, dass es jetzt mehr Verluste gibt, sondern Verluste, die es vorher schon gegeben hat, werden nun sichtbarer und werden auch stärker in die Öffentlichkeit hineintransportiert und auch zu einem politischen Thema.
Also in der Sichtbarkeitmachung liegt eigentlich die Eskalation dann gewissermaßen.
Also das ist jeweils ein Faktor. Also einmal die Erschöpfungsverlust, das zweite ist die Sichtbarmachung und das dritte ist, dass eben in der Spätmoderne die Fortschrittserwartung fragil geworden ist. Und man muss sich das ja so vorstellen, also die klassische Moderne, da hatten wir auch Verlusterfahrung, aber wir hatten auch starke Fortschrittserwartungen und wenn diese Fortschrittserwartungen stark und überzeugend sind, gelingt es ihnen eigentlich auch die Verluste erfolgreich zu relativieren. Stichwort 1945, Europa war ja grundsätzlich zerstört, also Verluste waren wirklich gravierend, aber dann gab es das Wirtschaftswunder, es gab, wie das Forestier genannt hat, die 30 glorreichen Jahre von 45 bis 75, also auch mit Sozialstaat, mit Bildungsexpansion und so weiter. Die Gesellschaft suggerierte, sie kann sozusagen die Verluste der Vergangenheit eigentlich ungeschehen machen. Das heißt also, starke Fortschrittserwartungen, denen gelingt es in der Moderne, häufig reale Verlusterfahrungen zu relativieren. Und das ist aber nun in der Spätmoderne tatsächlich dabei, anders zu werden. Fortschrittserwartungen auf die Gesellschaft bezogen werden schwächer. Man sieht es auch bei den Meinungsumfragen schon seit 10 Jahren und zwar in allen westlichen Gesellschaften. Also diese Vorstellung, die Kinder werden es einmal besser haben oder kommende Generation wird es besser gehen oder die Gesellschaft wird immer besser werden. Ja, daran glaubt nur noch eine Minderheit. Ja. Und es ist ja auch so, dass die Wissenschaften, Stichwort Klimawissenschaften, ja auch die Prognosen haben, dass viele Dinge, Stichwort Kipppunkte, sich in der Zukunft gerade nicht verbessern werden, sondern verschlechtern werden. Also die Zukunftserwartungen verdüstern sich, wenn man so will. Und das bedeutet dann aber als Kehrseite, dass die Verlusterfahrungen auch deutlicher werden. Weil, also wenn man das als Metapher sich vorstellen kann, Fortschrittserwartungen und auch Fortschrittserzählungen wie eine Decke Verluste auch in der Vergangenheit zudecken konnten. Ja, und wenn man jetzt aber diese Decke der Fortschrittserwartung wegzieht, liegen die Verluste bloß. Die Verluste sind viel drastischer, wenn ich eben davon ausgehe, was ich jetzt verliere, werde ich nicht in der Zukunft wieder gewinnen, sondern es wird so bleiben, ja, dann werden die Verluste natürlich als viel gravierender wahrgenommen.
Und Sie ganz persönlich, wie fühlen Sie das? Also häufen sich gefühlt für Sie in Ihrem näheren oder weiteren Umfeld auch die Verluste?
Also es ist auf jeden Fall so, dass ich diese Erosion der Fortschrittserwartungen oder auch dieser Fortschrittserzählungen, dass ich das selber auch so spüre. Also ich bin ja selber, auch wenn man das nochmal biografisch anschaut, im Grunde die Generation Mauerfall. 1989, als die Mauer fiel, hatte ich gerade Abitur gemacht. Und ich bin natürlich, man könnte sagen, ein Kind auch dieses Globalisierungsprozesses, der 90er Jahre, dieser Vorstellung, Fukuyama, Ende der Geschichte, also das westliche Modell dehnt sich aus. Klar, man war immer irgendwie auch ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber, aber so als Grundgefühl muss ich jetzt also auch zugeben, dass mich das auch so geprägt hat. Also in den 90er und den Nullerjahren, also diese Vorstellung, dass wir hier eigentlich eine Art irreversiblen Modernisierungsprozess haben. Und das, also dieser Glaube an die Fortschrittserzählung, also da bin ich jetzt selber in den letzten Jahren überrascht über mich, also wie naiv ich daran glauben konnte oder wie sehr das so als Hintergrundfolie auch bei mir existiert hat. Das hat natürlich auch, das können wir ja kulturhistorisch sehen, eine lange Geschichte. Das ist ja im Grunde das Erbe der Aufklärungsphilosophie, der Geschichtsphilosophie, dass wir daran glauben, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern eigentlich sogar das, wie das in der klassischen Moderne üblich war und was in den 90er und Nullerjahren ja auch nochmal so ein Revival erlebt hat. Und jetzt mittlerweile denke ich aber selber, es ist überhaupt nicht zwangsläufig so, dass die Zukunft sich in einen fortschrittlichen Weg gehen wird. Die Zukunft ist offen, in einem positiven, aber auch in einem negativen Sinne. Das natürlich sich nochmal klar zu machen, auch das war ja immer mal wieder eine Erfahrung der Moderne, also gewissermaßen auch dieses Entsetzen, nicht nur die Hoffnung, dass in der Zukunft alles passieren kann, sondern auch das Entsetzen, dass in der Zukunft alles passieren kann. Und das erleben wir ja jetzt auch in der Gegenwart so, es gibt keinen Sperrklinkeneffekt. Das war ja mal so ein Begriff, der auch in der Soziologie verwendet wurde, Modernisierungsprozess wie eine Sperrklinke, man hat was erreicht, parlamentarische Demokratie, und dahinter geht es dann nicht mehr zurück. Es geht da nur noch voran. Aber ich denke, das ist eine Illusion. Es gibt keine Sperrklinken. Das auch erstmal zu begreifen, macht einen natürlich auch wachsamer und vielleicht auch klüger, um also mit bestimmten Gefahren umzugehen.
Sie haben jetzt selber parlamentarische Demokratie das Stichwort geliefert, wenn wir jetzt auf die reale Politik blicken und deren Umgang mit Verlusten. Die alte Ampelregierung ist ja vor nur 3,5 Jahren noch als Fortschrittskoalition angetreten. Also da war der Glaube an den Fortschritt noch nicht komplett perdu oder war das Pfeifen im Wald?
Also ich denke, wenn man das jetzt auf die Politik bezieht, ist es ja so, also eigentlich alle großen Systeme oder Felder der modernen Gesellschaften hängen ja an der Fortschrittserzählung. Das gilt für die Wirtschaft, ne? Also die kapitalistische Wirtschaft kann eigentlich gar nicht anders existieren, als mit der Wollen, dass es in Zukunft besser wird, dass Wachstum möglich ist, dass Gewinne möglich werden. Aber auch die Wissenschaft, die Technologie lebt natürlich vom Fortschrittsglauben und die Politik eben auch. Ne? Also wo die Politik im Grunde seit der Französischen Revolution immer diese Vorstellung hat, es muss darum gehen, die Lebensverhältnisse der Bevölkerung zu verbessern. Klar, was soll sie auch so? Das ist für uns ja völlig selbstverständlich. Insofern verspricht die Politik das auch immer. Und zwar im gesamten politischen Spektrum. Was darunter verstanden wird, ist unterschiedlich, ob es jetzt um Gerechtigkeit geht oder Wohlstand. Aber auf jeden Fall, dass es um Verbesserung der Lebensverhältnisse geht und dass das die Politik auch versprechen muss, also Stichwort Fortschrittsversprechen, das war bisher eigentlich selbstverständlich. Und gerade nach 1945, denke ich, kann man ja die ganzen Regierungspolitiken der westlichen Länder auch unter dem Aspekt sich anschauen, wie jeweils Fortschritt definiert wurde. Insofern, was da die Ampelkoalition gemacht hat, passt da natürlich genau hinein. Aber wir sehen ja auch, die Überzeugungskraft eines solchen Fortschrittsversprechens schwindet. Das scheint mir aber auch wirklich ein Dilemma moderner Politik zu sein. Sie kann eigentlich nichts anderes machen, als immer wieder Fortschritt zu versprechen. Aber was geschieht, wenn das immer wieder enttäuscht wird und wenn die Glaubwürdigkeit dieses Fortschrittsversprechens erodiert? Und das ist ja auch etwas, was wir, denke ich, in den letzten Jahren und nicht nur erst in Deutschland, sondern auch in den USA oder in Frankreich erlebt haben.
Sie haben in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag im Dezember letzten Jahres dafür plädiert, dass die Politik eben offensiver mit der gesellschaftlich wahrgenommenen Verlusterfahrung umgehen müsse. Ist die Ampelregierung auch daran gescheitert, dass sie das eben nicht getan hat? Also, dass sie sich von diesem Fortschrittsnarrativ einfach nicht lösen konnte?
Also die Frage ist ja, also ich möchte da jetzt gar nicht der Ampelkoalition Vorwürfe machen, zumal es ja auch ein sehr schwieriges Geschäft war in den letzten 3 Jahren. Aber ich denke ganz generell, tatsächlich ein Umgang mit Verlusten ist für die gegenwärtige Politik notwendig. Nur man kann eben mit den Verlusten auch wieder sehr unterschiedlich umgehen. Der Populismus ist ja gerade dadurch sehr erfolgreich, dass er sehr offensiv mit Verlusten umgeht, aber in einer bestimmten Weise. Also dass bestimmte soziale Gruppen bei ihren Verlusterfahrungen gepackt werden, Stichwort die Industrialisierungsverlierer im Mittleren Westen, ne? Also die Trump ja sehr angesprochen hat. Also da werden ja gerade die Verluste adressiert, dann aber auch häufig mit so einem Gewinner-Verlierer-Narrativ gekoppelt, Opfer-Täter, also ihr müsst eigentlich gar nicht verlieren, wir können das wieder rückgängig machen. Und die Frage wäre ja, ob es nicht auch nicht-populistischen Umgang mit Verlusten geben kann, also mal ganz konkret gesagt, der Klimawandel. Also ich meine, darauf warte ich eigentlich noch, dass den Menschen auch klar gesagt wird, der Klimawandel bedeutet eben auch, dass hier Lebensbedingungen sich schlichtweg verschlechtern werden. Allein schon durch den Starkregen, durch die Waldbrände und so weiter in den USA ja vielleicht noch stärker als in Deutschland. Aber dass das klar auch gesagt wird, was ja da nicht heißt, dass man die Hände in den Schoß legt, sondern man kann ja dann trotzdem noch mal etwas machen, sei es im Sinne von Resilienz, sei es auch von Politik, um den Klimawandel zumindest abzumildern. Aber dass man zunächst mal auch diese negative Botschaft, und das ist natürlich eine negative Botschaft, ja, dass man die aber erstmal auch klar macht, zumal die meisten Leute wissen es ja auch und ahnen es ja auch schon. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit. Es müsste ihnen aber auch nochmal offiziell gesagt werden. Das ist eine Herausforderung für die Politik, die natürlich immer vom Fortschrittsversprechen lebt. Aber ich denke, da auch eine stärkere Ehrlichkeit in diesem Umgang mit Negativität oder Stichwort Putin und Russland. Wir wissen, dass wir nicht mehr so sicher leben wie vor einigen Jahrzehnten. Das ist auch ein Verlust an Sicherheit. Und das empfinden ja auch viele Menschen so. Und auch das aber erstmal so zu adressieren und das ernst zu nehmen, das scheint mir auch sehr wichtig zu sein.
Wobei ich gerade denke, ohne Werbung machen zu wollen für die Partei der Grünen, aber da ist es ja versucht worden zum Klimawandel, aber es ist eben in der Tat sehr schwierig auch ehrlich zu sein und damit dann politisch erfolgreich zu sein. Und tatsächlich scheint es momentan sich in die Richtung zu entwickeln, bedauerlicherweise, dass eher versucht wird, aus den Verlusten Profit zu schlagen. Das ist dann Ihr Stichwort Verlustunternehmertum. Auch jetzt, wenn man ganz konkret schaut, die Migrationsdebatte in Deutschland, das, was CDU-Chef Friedrich Merz da in der letzten Januarwoche vorgeschlagen hat, das scheint eben ein solcher Weg zu sein, zumindest von der Tendenz her in die Richtung des Verlustunternehmertums zu gehen.
Naja, es gibt eben unterschiedliche Umgangsweisen mit den Verlusten. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind ja zwei Extreme. Das eine wäre tatsächlich, wie beim Populismus, Verlustunternehmertum. Ich denke, dass da jemand wie Trump natürlich auch ein sehr gutes Beispiel ist. Also Verlustunternehmertum heißt ja, man profitiert politisch von den Verlusten. Also man nimmt die Verlusterfahrung auf und spitzt sie zu und packt sie auch in Täter-Opfer-Narrative und verspricht dann gewissermaßen vergangene Größe wiederzugewinnen. Das wäre also das eine Extrem. Das andere Extrem, was ich gerade genannt habe, wäre ja quasi eine ehrliche Politik, also dass man den Verlusten ins Auge sieht. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass diese ehrliche Politik, Verluste ins Auge zu sehen, das kann ja auch nicht bedeuten, das sollte es ja auch nicht so bedeuten, Verluste einfach zu akzeptieren. Sondern es geht ja darum, auch zu fragen, also was muss man an den Verlusten akzeptieren und wo kann man aber trotzdem noch auch Gegenmaßnahmen errichten. Das ist ein schmaler Grat, aber ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin sehr beschäftigen. Also dass wir eben nicht mehr diese Politik haben, die einfach nur Fortschritte verspricht, in eine völlig neue und offene Zukunft hinein, sondern eben eine, die auch tatsächlich mit solchen Verlusterfahrungen in verschiedenen Bereichen umgeht.
Würden Sie denn Trump als Verlustunternehmer bezeichnen?
Ich würde das schon sagen. Also er hat das ja wirklich schon seit seiner ersten Wahl, also dem ersten Präsidentschaftswahlkampf 2016, hat er ja auf dieser Klaviatur sehr erfolgreich gespielt. Ich denke, das hat er auch sehr früh gesehen und auch begriffen bei seinen Wahlveranstaltungen. Also wie sehr es da diese Verlusterfahrungen gibt. Also von Personen, die irgendwie meinen, sie seien ins Hintertreffen geraten und teilweise ja auch ins Hintertreffen geraten sind. Und wie populär dieses Thema auch ist. Und dann hat er das, denke ich, auch immer weiter forciert. Wobei das Interessante ist ja nun auch bei der neuen Regierung Trump, das muss man ja nochmal genauer beobachten, dass das ja jetzt auch nochmal neue Akzente bekommt. Also Stichwort die Bewegung des Cyberlibertären, also bei Elon Musk. Also auch wenn man sich jetzt die Inaugurationsrede von Trump angehört hat, da wurde ja interessanterweise auch ein bestimmtes Fortschrittsnarrativ bedient. Und zwar dieses ganz klassisch amerikanische Fortschrittsnarrativ, also von Wohlstandsentwicklung und Durchbrechen von Grenzen in der Zukunft. Also das Frontier-Motiv wurde wieder bemüht, bis hin jetzt also auch wiederum zu neuen Raumfahrt-Expositionen und so weiter. Also insofern sehr interessant, dass da ja auch eine Weiterentwicklung stattfindet. Also wir haben natürlich diesen Begriff des Populismus jetzt seit 10 Jahren, auch in den Sozialwissenschaften, aber auch Populismus entwickelt sich weiter. Das ist ja selber nicht starr, sondern nimmt ja auch nochmal eine Entwicklung. Und da haben wir jetzt bei Trump also so eine Kopplung neuerdings auch an ein bestimmtes, also jetzt könnte man wieder sagen, Fortschrittsnarrativ.
Durchaus. Also wenn man sich die Rede von Elon Musk anhört, direkt nach der Inauguration von Trump, da hat er sich ja förmlich überschlagen vor Begeisterung. Also there must be things that inspire you, hat er gesagt. Und I'm looking forward to the future. I'm so excited about the future. Und er war wirklich aufgeregt, während er das gesagt hat.
Ich denke, was man da ja sieht, ist, dass offenbar moderne Politik ohne einen bestimmten Fortschrittsbegriff gar nicht auskommen kann. Und das würde ich auch tatsächlich so unterstreichen. Also bei aller Verlustsensibilität, also eine moderne Gesellschaft ganz ohne Fortschrittsorientierung können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist quasi in der DNA der Moderne enthalten, ja auch auf der Ebene der Individuen, dass man irgendwie daran glaubt, dass das eigene Leben sich in eine positive Richtung entwickeln lässt, auch durch das eigene Zutun, aber auch auf die Gesellschaft bezogen. Es kommt auch immer die Frage, sollen wir jetzt den Fortschrittsbegriff ganz aufgeben oder ist der überhaupt noch seriös zu handeln? Und da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich denke, wenn man ihn komplett aufgeben würde, wäre das am Ende nicht mehr die moderne Gesellschaft, weil die moderne Gesellschaft lebt in irgendeiner Weise davon, dass sich die Dinge jemals in bestimmten Umfang gestalten lassen. Vielleicht nicht mehr in diesem naiven Glaube des klassischen Fortschrittsnarrativs, aber doch in irgendeiner anderen Weise. Und insofern denke ich, dass wir tatsächlich, also egal in welche politische Richtung wir schauen, vermutlich es eher darum geht, wie sich Fortschrittsbegriffe nochmal neu kalibrieren lassen, aber nicht, wie man komplett auf sie verzichten kann.
Also es sind ja auch große Segmente der Gesellschaft, die sich tatsächlich mit Kreativität, Schrägstrich Fortschritt beschäftigen. Also sei es in der Kultur, in der Wissenschaft. Sie haben vorhin auch schon KI-Entwicklung angesprochen und so. Das ist ja alles unmittelbar auch mit Fortschritt verbunden.
Ja, aber was eben mittlerweile so schwach geworden ist, eher diese gesamtgesellschaftliche Vorstellung, also diese gesamtgesellschaftlichen Visionen, die ja die Moderne mal so geprägt haben, also vom Sozialismus bis zum Liberalismus, die haben abgenommen. Also die Fortschrittserwartungen sind eher auf der Ebene der kleineren Einheiten, also gerade auch der Individuen, aber auch der sozialen Gruppen oder einzelne Organisationen, da gibt es die eigentlich weiterhin.
Und ich bin jetzt nochmal dabei zu überlegen, was bedeutet das jetzt, was wir bislang alles gesagt haben, für die Entwicklung der Gesellschaft tatsächlich und wie groß vor dem Hintergrund des Gesagten die Gefahr ist, dass der Populismus seinen Siegeszug fortsetzt.
Ja, das kann man natürlich sehr schlecht sagen. Ja, also ich denke, Soziologen sind ja immer sehr schlecht mit Prognosen. Der Populismus ist mittlerweile einfach ein Grundtatbestand der Spätmoderne. Das muss man, glaube ich, schon einfach anerkennen. Das ist jetzt nicht einfach nur so eine vorübergehende Abweichung. Ich glaube, auch wenn man mal in 100 Jahren oder so auf diese Zeit heute zurückblickt, dann wird man sagen, das sind die Jahrzehnte, in denen der Populismus auch aus bestimmten Gründen, die wir ja auch genannt haben, stark geworden ist. Die Frage scheint mir eher zu sein, inwiefern der Populismus auch am Ende zu demokratischen Regressionen führt, also dazu, dass das politische System, also dieses demokratische, liberale politische System, dass das selber irgendwie abgebaut wird. Tendenzen hatten wir ja zum Beispiel in Ungarn, also bei Viktor Orban, oder ob das nicht der Fall ist. Ob das einfach nur dann eben bestimmte Parteien sind, die dann an die Regierung kommen und dann wieder in die Opposition gehen, also dass sie am Ende dann auch Teil wiederum dieses normalen politischen Wechselspiels werden, der Populismus, sich der also so gesehen auch normalisiert und auch abnutzt, im politischen Alltag oder ob es dazu führt, dass die politischen Systeme selber schwächer werden. Also dieses Risiko ist vorhanden. Aber ich denke, das kann man im Moment sicher schwer absehen, also wie gefährlich der Populismus für die Demokratie ist oder ob er im Rückblick einfach als ein neuer Mitspieler am demokratischen System erscheint.
Vielleicht kann man das dann umdrehen und sagen, wie wichtig es ist für die etablierte Politik, für die demokratischen Parteien, ehrlich mit Verlusten umzugehen und wie dieser Umgang, dieser ehrliche Umgang mit Verlusten aussehen könnte, müsste, um Schlimmeres zu verhindern.
Also ich sehe mich jetzt nicht so sehr in der Aufgabe, Rezepte für die Politik bereitzustellen, sondern es geht mir ja eher erstmal um diese Problemanalyse.
Aber Sie sprechen von einer Reparatur der Moderne.
Genau.
Ne?
Ja,
und was
ja,
heißt das?
Ja, also das ist die Frage, die man sich dann stellt, wenn wir sehen, Verlust, Eskalation der Spätmoderne, wie geht es jetzt weiter? Das eine Szenario wäre gewissermaßen, die Fortschrittsorientierung revitalisiert sich. Ne? Also wir haben jetzt so eine Delle wieder mal im Fortschrittsgeschehen und die wird aber nur kurz sein und irgendwann in 10, 15 Jahren wird man so rückschauen und fragen, war da irgendwas? Ne? Wir sind jetzt wieder eigentlich zum Beispiel durch die technologische Entwicklung, ja, künstliche Intelligenz, sind wir wieder auf dem Fortschritt. Fahrt in Richtung, die wir noch gar nicht absehen können, im positiven Sinne. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen. Natürlich kann das sein. Zweite Möglichkeit wäre, dass die moderne Gesellschaft tatsächlich irgendwann kollabiert. Ist ja auch nichts so Exotisches mehr. In den Sozialwissenschaften gibt es ja auch einige Bücher, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel die sogenannte Kollapsologie in Frankreich, also wo es dann darum geht, also irgendwann wird der Zusammenbruch kommen, sei es durch Klimawandel, sei es durch eine neue Pandemie. Und was kommt dann danach? Also man stellt sich vor, wir haben dann in 5 Jahren wieder eine Riesenpandemie, die also noch viel tödlicher ist, als das wir Covid-19 erlebt haben, dann wissen wir ja nicht, wie sich das auf die Gesellschaften auswirken wird. Dritte Möglichkeit wäre dann das, was ich Reparatur der Moderne nenne. Das wäre jetzt quasi ein Weg, dass wir weder einen Zusammenbruch haben, noch aber einfach ein weiter so im Sinne des klassischen Fortschrittsnarrativs, sondern die Moderne sich selber repariert. Und zwar, was ich damit meine, ist vor allen Dingen, dass sie klüger mit der Verlustproblematik umgeht. Dass sie sieht, diese moderne Gesellschaft, dass sie ja auch in der Vergangenheit schon Verluste zugefügt hat, dass sie auch jetzt weiterhin mit Verlusten wird leben müssen und wie sie aber damit besser umgehen kann. Das scheint mir eigentlich dann die Herausforderung zu sein. Da sind wir einmal auch bei dem ganzen Thema Resilienz. Das ist ja mittlerweile auch ein sehr populärer Begriff geworden, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke eigentlich, dass der schon in eine richtige Richtung weist, weil Resilienz bedeutet ja, wir erkennen, dass negative Einschläge kommen können, vielleicht sogar kommen werden und wie wappnen wir uns, damit besser umgehen zu können, sei es Sicherheit in Europa, sei es Klimawandel, sei es auch Angriff auf die Demokratie. Also insofern Resilienz, Arbeit an der Resilienz der Gesellschaft, aber auch der Individuen, denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema in einer solchen sich reparierenden Moderne. Ein zweites Thema wäre aber auch das, was ich nach dem Fortschrittserbe nenne, also dass man einsieht, dass Fortschritt nicht nur immer etwas ist, was wir erst in der Zukunft erwarten, sondern etwas, was wir ja auch schon erreicht haben im Modernisierungsprozess. Also wir haben schon, könnte sagen, ein positives Erbe auch von Fortschritt, ob es nun um Wohlstand geht, ob es um Demokratie geht, ob es
Gesundheit.
Um Wissenschaft, um Öffentlichkeit und Kultur geht und so weiter. Positive Errungenschaften des Modernisierungsprozesses, wo es jetzt eher darum geht, diese auch stabil zu machen und sicher auch weiterzuentwickeln. Das, denke ich, das wäre auch ein möglicher Perspektivwechsel. Ne? Also Fortschritt nicht nur immer auf die Zukunft zu projizieren, dieses Fortschrittserbe selber auch zu pflegen.
Sie haben ursprünglich Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie studiert in Hamburg, in Bonn, außerdem zwischendurch an der Universität Cambridge. Also es hätten auch die Politikwissenschaft oder die Philosophie werden können. Was sprach dagegen oder was sprach für die Soziologie?
Es hätte eigentlich noch etwas ganz anderes sein können, nämlich die Geschichtswissenschaft. Und eigentlich würde ich sagen, auch wenn das vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, bin ich über die Geschichte zur Soziologie gekommen. Also ich hatte, wenn ich auch nochmal zurückdenke, auch als Schüler, das, was mich am meisten interessiert hat, war eigentlich Geschichte. Diese Frage, wie überhaupt Menschheit sich entwickelt. Also ich weiß noch, als ich zur Grundschule ging, da gab es also im Fernsehen eine Zeichentrickserie, die hieß Es war einmal der Mensch.
Wann war das?
Das muss 1979, 1980 gewesen sein. Das ist also eine Serie von einem französischen Regisseur, Albert Barrier. Das wusste ich natürlich damals nicht. Und ich weiß noch, das war ganz faszinierend, weil da in, ich weiß nicht, 15 Folgen oder so, die Geschichte der Menschheit, also kindgerecht natürlich, also von der Steinzeit über die Antike und das Mittelalter bis in die Moderne hinein. Und mich hat immer fasziniert, diese Transformation dessen, was überhaupt Menschsein bedeutet. Also wie Menschen zusammenleben, welche Kultur sie haben, wie sich das verändert. Und zwar gerade diese großen Linien. Und Dann bin ich aber doch letztlich in den Sozialwissenschaften gelandet, also in der Soziologie, in der Politikwissenschaft. Und zwar deshalb, weil ich sah, auch während des Studiums, dass die theoretischer sind. Mich interessierte ja nicht nur dieses einzelne Detail, was da so passiert ist oder was heute so passiert, sondern dass so grundsätzlich theoretisch zu denken, auch bestimmte gesellschaftliche Mechanismen, das hat mich eigentlich zu den Sozialwissenschaften hingezogen und natürlich dann auch, dass es aktueller und politischer und gegenwartsorientierter ist. Und das ist ja im Grunde auch bis heute, würde ich sagen, meine Grundlinie in der Soziologie geblieben. Also ich bin da ja auch sehr viel historischer als, denke ich, viele der Kolleginnen und Kollegen. Mich interessiert nicht nur die unmittelbare Gegenwart, sondern so, wie ist es geworden? Wie hat es sich verändert in den letzten Jahrhunderten oder letzten Jahrzehnten?
Eine Diagnose in der Medizin entsteht ja dadurch, dass man so eine zusammenfassende Gesamtschau und Beurteilung der bei dem Kranken oder der Kranken erhobenen Befunde macht. Sie sezieren sozusagen gesellschaftliche Entwicklung mit dem Besteck des Soziologen. Wie genau kann ich mir denn Ihre Herangehensweise vorstellen? Ich glaube, Sie führen ein Forschungstagebuch.
Im Grunde würde ich sagen, dass was ich mache oder was ja auch dann Gesellschaftstheorie macht und auch die Gesellschaftsdiagnose, also die Diagnose der Gegenwart, ist wie so eine Art Puzzlespiel. Ja? Also es geht darum, Puzzleteile, die es gibt, zusammenzusetzen. Und diese Puzzleteile haben wir ja. Es gibt eben empirische Untersuchungen zur Frage, wie sich die Lebensstile verändert, wie sich die Wirtschaft verändert, wie sich die Politik verändert. Und ich versuche das eben zusammenzustellen. Man weiß vorher noch nicht, ob die Teile überhaupt zusammenpassen und wie sie zusammenpassen. Und dann geht es natürlich auch immer darum, neue Begriffe stark zu machen und Begriffe systematisch zu durchdenken. Also zum Beispiel ein Begriff wie Verlust oder ein Begriff wie Singularisierung. Insofern ist das auch eine Begriffsaufgabe. Begriffe wie so eine Art Schlüssel, um Gegenwart zu begreifen. Und diese Werkzeuge müssen natürlich auch erstmal gefunden werden. Da muss ausprobiert werden, welche Werkzeuge passen. Und das ist eben auch Teil meiner Aufgabe.
Und diese Puzzleteile sammeln Sie in diesem Forschungstagebuch gewissermaßen?
Also in diesem Forschungstagebuch sammle ich erstmal Ideen. Das ist erstmal eine Ideensammlung. Das ist die eine Seite. Und dann werte ich natürlich auch Literatur aus. Und zwar in großem Umfang. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn es um Verluste geht, muss ich natürlich schauen, also welche Arbeiten gibt es zum Beispiel zum Thema Nostalgie oder zum Thema Risiko, also in diesen Unterthemen. Und die lese ich natürlich und exzerpiere ich. Das mache ich dann getrennt. Und dann habe ich das Forschungstagebuch und dann gibt es natürlich immer wieder auch Versuche, dann diese Dinge in einen Zusammenhang zu sehen.
Ich lasse noch nicht ganz locker. Also Sie sammeln Ideen, haben Sie jetzt gesagt. Was wäre das dann zum Beispiel? Also was ist zum Beispiel für eine Idee? In welcher Gestalt manifestiert die sich dann in Ihrem Forschungstagebuch zum Beispiel?
Also ich habe ja jetzt wieder ein neues Thema, ich kann das ja schon vorwegnehmen, also etwas, was ich wahrscheinlich jetzt nach dem Verlust bearbeiten werde, das ist nämlich die Frage nach dem Erbe. Also nicht nur Erbe im Sinne des materiellen Erbes, sondern überhaupt Erbe, Vergangenheitsbezug, Cultural Heritage spielt da eine Rolle, auch die Last der Vergangenheit, Gewaltgeschichte und so weiter. Aber was ich gerade gesagt habe, sind ja schon erste Ideen. Ne? Also was hängt alles mit Erbe zusammen? Mhm. Lest es vielleicht in einem Zeitungsartikel oder so oder irgendwie in einem populären Sachbuch, das dann in der Buchhandlung liegt, das wird dann erstmal ins Forschungstagebuch eingetragen. Oder zufällig, ich sehe ein Stück im Theater oder schaue mir einen Film an und da ist vielleicht auf einmal eine interessante Idee, was das Erbe angeht. Ne, nochmal ein ganz anderer Aspekt und das wird dann auch erstmal ins Forschungstagebuch eingetragen.
Also wenn man auf Ihre akademische Vita blickt und auf den umfangreichen Katalog dessen, was Sie hervorgebracht haben, wissenschaftliche Hervorbringungen, Bücher, Aufsätze, könnte man den Eindruck gewinnen, da hat sich jemand mit Haut und Haaren der Soziologie oder der Wissenschaft verschrieben? Oder gibt es auch ein Leben neben der Soziologie? Also Sie haben schon selber Filme und Theater angesprochen und ich habe auch gelesen in der Vorbereitung, Sie interessieren sich sehr für Architektur, Literatur und Filme. Also wie ist die Gewichtung?
Also ich muss natürlich auch mal abschalten. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne ins Kino oder ich interessiere mich auch sehr für Filmgeschichte. Also Film ist für mich ein ganz wichtiges, nicht nur Medium, sondern auch eine Kunstform. Oder es geht mir auch bei der Literatur so, also bei der Belletristik. Also das ist etwas, was ich erstmal so als eine Sache ansehe, die ich auch unabhängig von der Arbeit mache. Aber es spielt natürlich dann auch immer ein bisschen mit hinein, weil das alles sind ja auch wieder potenzielle Materialien für das, was ich dann in meinen Büchern mache.
Welches war denn der letzte Film, den Sie gesehen haben?
Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen gesehen, das war nicht der letzte Film, aber einer, den ich eigentlich sehr gut fand, ja. Emilia Perez. Mhm. Und der hat mich wirklich ziemlich beeindruckt. Also das ging da ja um einen mexikanischen Drogenboss, der dann aber sich als Transperson herausstellt und dann eben auch eine ganz interessante Entwicklung durchmacht. Und gleichzeitig, was ich auch so toll fand an dem Film, es kam mir vor wie eine moderne Oper in vielerlei Hinsicht. Und das war sehr gut gemacht. Das war zum Beispiel so etwas Aktuelles, was mir gut gefallen hat.
Also wir könnten, glaube ich, noch sehr lange über diese Bereiche reden, aber lassen Sie uns jetzt auf die maßgeblichen Gesellschaftsdiagnosen blicken, die Andreas Reckwitz im Laufe seiner bisherigen Tätigkeit hervorgebracht hat. Und das sind ja so viele, dass sie eigentlich gar nicht alle in die Sendung passen. Ich würde sagen, es gibt so eine erste große Linie von Veröffentlichungen, in denen Sie sich mit der Frage beschäftigt haben, was treibt den kulturellen Wandel moderner Gesellschaften voran? Also das hybride Subjekt, Erfindung der Kreativität und dann natürlich Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne 2017 erschienen über die Explosion des Besonderen und die Krise des Allgemeinen. Also bei all diesen Veröffentlichungen, die ich erwähnt habe, was hat Sie da gedanklich angetrieben? Was war der große Bogen? Was war Ihr erkenntnisleitendes Interesse?
Ja, also ich denke, was mich zunächst sehr interessiert und natürlich auch weiter interessiert, also wie sieht unsere gegenwärtige Version der Moderne aus, also nach der klassischen Industriegesellschaft? Das ist so ein Leitgedanke bei mir gewesen. Also wir leben eben nicht mehr in der klassischen Industriegesellschaft, die ja eigentlich für die Soziologie lange Zeit sowas wie die Blaupause der Moderne ausgemacht hat. Aber seit den 70er, 80er Jahren, da hat sich was verändert des 20. Jahrhunderts in der westlichen Gesellschaft, Richtung Spätmoderne, Postmoderne, wie immer man das nennen mag. Und was ist das jetzt genau? Und da war jetzt eigentlich immer meine Grundhypothese, dass die Kultur dabei eine wichtige Rolle spielt. Also dass es natürlich auch um technologischen Wandel geht, klar, und politischen Wandel, aber dass eben auch der Faktor Kultur bei diesem Wandel von der Industriegesellschaft zur spätmodernen Gegenwartsgesellschaft eine wichtige Rolle spielt und dass dabei eben auch bestimmte kulturelle Elemente, die man könnte sagen in der Geschichte der Moderne am Anfang eher von bestimmten Minderheiten geteilt wurden oder so am Rande existiert haben, dass die also immer mehr also von der Peripherie ins Zentrum gerückt sind. Also Stichwort Kreativität. Also das war erstmal nur etwas, was in bestimmten Künstlerzirkeln seit der Romantik natürlich als ein modernes Ideal auch forciert wurde, das Schöpferische. Das war aber etwas, was erstmal nur für wirklich Subkulturen oder kleine Gruppen relevant war. Und was dann aber, und das ist ja dann etwas, was ich zum Beispiel dann auch nachverfolgt habe, im Laufe des 20. Jahrhunderts, also bis in die Post- oder Spätmoderne hinein, sich dann immer mehr verbreitet hat, also bis zu dem Ideal, dass wir alle, also jedenfalls in der Mittelschicht, irgendwie einen Kreativitätsanspruch an das eigene Leben haben. Oder eben Gesellschaft der Singularitäten, da ging es dann darum, wie also Singularität, also der Wert des Einzigartigen oder des Besonderen, dass das eben auch dann irgendwann, also in der Spätmoderne, zu einem Strukturprinzip geworden ist. Und was macht es aber mit der Gesellschaft, wenn eben nicht nur einige wenige nach Einzigartigkeit streben, sondern wenn das etwas ist, was also von der Ökonomie bis in den digitalen Raum überall erwartet wird? Die Frage stellt sich am Ende, ob es nicht doch so etwas wie eine Krise des Allgemeinen gibt. Zum Beispiel, dass wir auch eine Krise des Politischen erleben. Ausbreitung des Besonderen heißt eben auch zum Beispiel Parzellierung der Öffentlichkeit. Dass es immer weniger eine allgemeine Öffentlichkeit gibt, an der alle partizipieren oder auch alle mit den gleichen Informationen versorgt werden, sondern wir haben immer mehr, also gerade durch die Digitalisierung, eine Öffentlichkeit, die sich in verschiedene Suböffentlichkeiten letztlich ausdifferenziert, die jede für sich, wenn man so will, singulär ist, aber wo es dazwischen eben gar keine oder kaum mehr oder immer weniger Brücken gibt.
Dieser Singularisierungsprozess wird ja begleitet oder mit angestoßen, angeschoben durch die Digitalisierung, die Digitalisierungsprozesse. Ein Thema, womit Sie sich auch intensiv auseinandergesetzt haben. Und Sie nennen das digitale Netz, Zitat, einen Generator der gesellschaftlichen Kulturalisierung und Affektintensivierung. Und sprechen von einem Strukturbruch, also dass die Digitalisierung die Technologie vom Transmissionsriemen der Rationalisierung zum Transmissionsriemen der Kulturalisierung mache. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Was heißt das denn übersetzt?
Ja, das klingt sehr abstrakt. Ja. Zunächst einmal, es ist ja völlig klar, dass die Digitalisierung ein ganz wichtiges Element dieses Wandels von der Industriegesellschaft zur Spätmoderne ist. Und die große Frage ist ja, was macht es mit der Gesellschaft, wenn sie sich durch digitalisiert? Also die Digitalisierung ermöglicht, dass der kulturelle Raum expandiert, also quasi explosionsartig expandiert und dass wir alle ja ständig auch an diesem kulturellen Raum der Texte, Bilder, Töne und so weiter einen großen Teil auch unserer Zeit täglich teilnehmen. Das muss man sich erstmal klar machen, also wie immersiv hier dieser Kulturraum der Digitalisierung wirkt. Also deswegen, Sie hatten ja den Begriff Kulturalisierung, das klingt natürlich sehr abstrakt. Das ist ein kultureller Raum. Das ist ein technischer Raum, der gleichzeitig kulturell ist. Und das ist, denke ich, das Neue der Digitalisierung. Und das Zweite ist die große Rolle der Emotionen und der Affekte dabei. Das, denke ich, ist auch ganz zentral, weil klassischerweise denkt man ja, naja, Technik bedeutet Herrschaft der Sachlichkeit, der Rationalität. Die Emotionen spielen keine große Rolle. Aber jetzt haben wir also mit der Digitalisierung eine Technologie, die aber letztlich eine Art emotionalen und affektiven Raum stiftet, weil gerade die Kommunikation im Internet ist eine hochgradig affektiv aufgeladene. Insofern ist die spätmoderne Gesellschaft eine, in der die Affekte, die Emotionen in vieler Hinsicht, könnte sagen, losgelassen werden. Und da spielt gerade auch das Internet eine große Rolle.
Wie gehen Sie denn selber mit dieser Digitalisierung um? Wie nutzen Sie die sozialen Medien?
Also ich bin ja kein Digital Native. Ich bin ja Jahrgang 1970, also ich bin jetzt nicht mit der Digitalisierung groß geworden. Also selbst während meines Studiums gab es noch kein Internet. Also ich selber zum Beispiel bewege mich nicht in den Social Media. Also ich nutze natürlich das Internet durchaus intensiv, also auch zum Beispiel, um Nachrichten zu lesen oder auch zum auf dem Laufenden zu bleiben. Insofern habe ich da eher, sagen wir mal, eine intensive, aber auch eingeschränkte Nutzung, würde ich sagen.
Wir waren stehen geblieben bei 2017, Gesellschaft der Singularitäten. Danach kam dann 2019 das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Und ich glaube, das war schon so eine Art Vorbereitung auf den jetzigen Bestseller Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Weil auch da sprechen Sie ja schon von der Illusion der scheinbaren Gewissheit gesellschaftlichen Fortschritts, von der Auflösung traditioneller Sicherheiten, der Krise der Repräsentation, der Veränderung unseres Lebens durch digitale Technologien eben. Stimmt dieser Eindruck? War eine Vorbereitung auf Verlust? Also
ja, das inhaltlich, kann man, das Interessante ist ja, das sieht man ja immer nachher erst am besten. Also als ich das geschrieben habe, wusste ich das natürlich noch nicht. Ich hatte das eher eigentlich so geschrieben als wie so eine Art Erweiterung der Gesellschaft der Singularitäten. Und dann habe ich dieses kleinere Buch in der Illusion, das sind ja auch eher mehrere Essays, die ich dann geschrieben habe. Und tatsächlich habe ich dann auch in dem Buch, es heißt ja auch bezeichnet das Ende der Illusionen, da hat man ja schon auch ein Verlustmotiv drin, dass ich jetzt also stärker auch schon in diesen Aufsätzen diese, man könnte sagen, andere Seite der Singularisierung oder des Modernisierungsprozesses betrachtet habe, die Verliererseite. Es gibt nicht nur Gewinner der Postindustrialisierung oder der Digitalisierung, sondern auch Verlierer. Und selbst die Gewinner sind ja teilweise mit Problemen des Scheiterns konfrontiert, die dann auch schlecht bearbeitet werden. Also insofern, dieses Verlustmotiv wurde mir da eigentlich noch klarer, dass ich dachte, also das muss ich mir jetzt wirklich mal genauer ansehen mit den Verlusten. Und dann bin ich dann gestartet mit dem neuen Buch.
Also da stand dann irgendwann ganz fett in Ihrem Forschungstag. Tagebuch als Thema.
Also da wurde ein Forschungstagebuch dazu angelegt.
Ach, da wurde ein Forschungstagebuch dazu angelegt, ja. Zum Schluss noch die Frage, nachdem Sie ja gesagt haben, Prognosen sind sehr schwierig. Was wünscht sich Andreas Reckwitz für die Zukunft?
Also was ich mir wirklich wünschen würde, weil ich das als Problem wahrnehme, ist, dass also gerade auch was den politischen Diskurs und auch den medialen Diskurs angeht, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Gesellschaften, dass wir wieder etwas mehr aus diesen Freund-Feind-Konstellationen rauskommen, weil das ja jetzt eigentlich auch die Öffentlichkeiten immer mehr prägt, also dass es nicht mehr darum um bloße Differenzen geht, sondern darum, wer ist Freund, wer ist Feind, und egal worum es geht, also ob es die Migrationsproblematik ist oder ob es der Israel-Palästina-Konflikt ist oder ob es der Umgang mit der Digitalisierung geht, also überall haben wir immer sehr schnell mittlerweile mit Karl Schmidt gesprochen, Freund-Feind-Konstellation. Und ich denke, dass das auf die Dauer aber für die liberale Demokratie toxisch ist. Weil die liberale Demokratie lebt eigentlich davon, dass eben nicht Freund und Feind sich gegenüberstehen, sondern dass wir eigentlich einen Pluralismus haben, dass wir eben unterschiedliche Positionen haben. Das lässt sich auch nicht reduzieren. Davon lebt eigentlich auch moderne Gesellschaft. Und diese Differenzen aber auszuhandeln, ja, und auch dann mit dem anderen nicht als Feind umzugehen, das scheint mir eigentlich eine Herausforderung zu sein. Und das ist vielleicht also wirklich ein Wunsch, wo ich auch mir nicht so sicher bin, ob er sich realisieren lässt. Aber eigentlich, wenn ich jetzt sage, wünschen oder was müsste es geben, das wäre eigentlich sehr wünschenswert, wenn wir also hier in der, auch was die öffentliche Debatte angeht, was ja mittlerweile bis in den privaten Raum hineingeht, also diese Kultur der Unerbittlichkeit eigentlich wieder überwinden und stärker es um Differenzaushandlung geht.
Herr Reckwitz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei SWR Kultur zu Gast waren, dass Sie diese Einsichten in Ihre Gedankenwelt und Ihre Gesellschaftsdiagnosen gewährt haben. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Frau Maul.
Ja, mein Name ist Doris Maul. Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse.